Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag, wo stehst du denn?
Also eigentlich sitze ich zu Hause an meinem Schreibtisch und habe mit dir einen Termin. Ich sitze nicht an meinem Schreibtisch, sondern stehe in der Sonne. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich gehe mal ein Stück weiter, denn ich hatte einen Termin. Und der war ja vorher und ich war ja gut abgestimmt und so weiter und so fort. Dann sollte ich mich also bei diesem Termin in eine Schlange stellen. Das kann man das sehen?
Bundesagentur für Arbeit, ja.
Da hatte ich einen Termin und dann habe ich mich in eine Schlange gestellt. Und da stehe ich jetzt seit ungefähr 1,5 Stunden. Und zwischendurch habe ich immer gedacht, ja, es kann ja noch mal sein, dass noch was vorangeht. Es ging auch was voran. Jetzt habe ich mir gesagt, wenn der Kay Ray anruft, gehe ich einfach aus der Schlange wieder raus, um mich dann hinten wieder anzustellen.
Nein!
Das hat ja keinen Sinn. Doch. Das ist wirklich absurd. Aber man kann es auch online machen. Ich Vollpfosten habe nur gedacht, warum soll ich das online machen? Ich kann es ja auch einfach hier machen. Aber es war ein Irrtum. Es war einfach ein Fehler.
Also das heißt, das Schneckentempo, das unser Land in allen Bereichen vorgibt, das haben wir nach wie vor auch auf den Behörden.
Ja, ich denke, genau so ist es. Das Problem an der Geschichte ist, glaube ich, aber, dass im Moment gerade relativ viele Menschen diesen Arbeitslosenmeldebedarf haben. Also ich glaube, dass die Kombination von nicht viele Leute, aber auch nicht viele Leute in den Behörden, aber viele Leute, die melden wollen. Ich glaube, dass das dazu führt, dass es auch nicht schwierig ist insgesamt.
Da ist man bestimmt dann wieder total überrascht, weil im Moment sind ja immer alle überrascht. Das alles ist irgendwie überraschend. Dass Putin in die Ukraine einmarschiert, war eine große Überraschung, die seinerseits super vorbereitet wurde. Und dass die Kriminalstatistiken hochgehen in Deutschland, ist eine große Überraschung, obwohl wir alle wussten, dass Clan-Leute auch durchdrehen.
Genau, und jetzt denke ich aber trotzdem, weil ich hatte mir ja ein wichtiges Thema für heute zurechtgelegt. Und das Thema passt also praktisch wie die Faust, also als ob wir es geskriptet hätten. Passt es jetzt ineinander, geht es ineinander über, nämlich, hey Ray, ich möchte dir eine Frage stellen. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, dass man dieses Land vielleicht verlassen muss? Ich frage dich das deswegen, weil in meiner näheren Verwandtschaft gab es Leute, die 1930, 1931 das Land verlassen haben. Und zwar relativ zügig. Sie haben dabei sogar ihre Existenz hier gelassen und haben es immer bereut, dass sie es gemacht haben. Und zwar genau so lange, bis sie dann gesehen haben, was wirklich passiert ist. Und dann haben sie es nicht mehr bereut. Und tatsächlich, es ging um eine Farbenfabrik zum Beispiel, die in dem Besitz meiner Familie war. Die wurde dann ein, keine Ahnung, nationalsozialistisches Farbenwerk, was wahrscheinlich viel braune Farbe produziert hat, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, sie haben auf jeden Fall ihre Existenz verloren und sie haben aber rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt. Und wenn ich mich an die Geschichten erinnere, die mir damals erzählt haben, Entdemokratisierung, der Einsatz Massenhysterie, Angst schüren und sowas alles, um Leute gefügig zu machen, dieses Ausgrenzen anderer Meinungen, dieses Gleichschalten der Meinung in den Medien und all diese ganzen Geschichten, die waren 1930 im Ansatz zu spüren. Aber alle haben gesagt, naja, nein, das wird ja nicht passieren. Ganz ehrlich, ich glaube, die Menschen damals haben strukturierter, machtvoller auch, weil sie mehr Macht hatten, um zu regieren und reagieren können als heute. Aber wenn ich mir angucke, einfach nur Bottomline, was in unserem Land passiert und wie es sich entwickelt, dann müsste man sich ja eigentlich mit diesem Gedanken beschäftigen.
Also ich habe mich mit dem Gedanken beschäftigt. Es gibt nur einen Grund, warum ich nicht weg bin. Das ist tatsächlich meine Familie.
Muss sich deine Familie nicht auch damit beschäftigen?
Ja, meine Frau ist ja mehr der Fels in der Brandung, der sagt, geht mir am Arsch vorbei. Die ist ja noch nicht so betroffen, obwohl sie nervös ist. Und meine Tochter gibt ja immer die Zufriedene. Natürlich, die kennt sie ja nicht anders. Die sagt immer, Papa, ist doch alles gut. Also die kennt sie ja nicht anders.
Ich habe mich ja umgeguckt, ne? Und dann gibt es also tatsächlich ja Länder, in denen die Welt ganz anders ist als hier. Bedauerlicherweise sprechen die oft auch eine andere Sprache, die ich zweifel nicht beherrsche. Aber hast du zum Beispiel gewusst, dass in Uruguay, dass das eine der stabilsten Demokratien ist, die zum Beispiel das Thema Klima und alternative Energien, da sind die uns weit, weit, weit voraus, was die Digitalisierung betrifft sowieso. Und das Leben zum Beispiel in Uruguay ist extrem lebenswert. Das Gleiche gilt für eine Landschaft, die heißt Siebenbürgen. Das liegt in der Mitte von Rumänien, im Herzen von Rumänien, an den Karpaten. Da gibt es eine Stadt, die heißt, also hieß mal früher Hermannstadt und heißt heute Surini oder so ähnlich. Zauberhafte Städte, alles vom Feinsten renoviert. Das sieht überall aus wie in Wien, in den schönsten Stadtteilen in Wien. Lebenskultur, Deutschlandfreundlichkeit, alles das. Du siehst, dass ich solche Sachen weiß, hat auch damit zu tun, dass ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Und dann höre ich andere Leute sagen, du hast ja einen Vollknall, hier ist doch alles super. Ich glaube nicht, dass alles super ist. Und ich glaube, die entwickeln uns, solange nicht was passiert und zum Beispiel große Teile des Kapitals das Land verlassen, werden diese Herrschaften einfach so weitermachen, oder?
Ich glaube auch, dass dieses Land sowieso noch längst nicht an dem Ende ist, an dem es kommen wird. Ich glaube, dass wir alle viel zu lange stillhalten, dass wir glauben, es wird alles gut und das wird's nicht. Denn ich erinnere daran, dass ich zu meiner Tochter, als Corona begann, gesagt habe, merke dir, was du gerade erlebst. Das erlebst du nur einmal und du wirst irgendwann sagen, da war doch dieses Jahr, in dem ich fast gar nicht zur Schule gegangen bin. Sind wir jetzt im dritten Jahr und Corona wird ja langsam zur Gasknappheit, zur Ukraine, zur Lebensmittelknappheit. Naja, da sitzen wir ja noch auf einem ganz guten Posten. Aber es gibt ja vieles nicht, vieles wird teurer. Und insofern glaube ich, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.
Wie ist es in deinem Geschäft, merkst du? Also merkst du, dass sich das Publikum verändert? Weil, auch da wieder interessant, in den 30er Jahren in Deutschland gab es eine Phase, bevor es dann der braunen Richtung entgegenging, gab es eine Phase, wo ja Kultur ganz, ganz, ganz hoch, ganz, ganz groß geschrieben wurde und ganz oben stand. Und wo man in der Kultur unglaublich viele Sachen machen, sagen konnte, wo es unheimlich bunt zuging, wo sich viele Sachen entwickelt haben, bevor das dann gestreamlined wurde sozusagen. Hast du das, also merkst du in deinem Publikum, im Verhalten deines Publikums Unterschiede in den letzten 2 Jahren?
Also ich merke in meinem Publikum tatsächlich momentan noch Widerstand. Also in meinem Publikum merke ich immer noch, was ich ja immer nicht so gerne sage, dieser Satz, endlich sagt's mal einer. Aber es ist ja so, dass das Publikum merkt, dass sich die Kultur und die Wortkunst tatsächlich wirklich von dem entfernt, was diese Leute denken. Die Frage ist, ob die vielleicht irgendwann aufgeben. Also es gibt ja schon, also wenn du das berühmte Wort Negerkuss gibst, wo alle Leute ja sagen, das N-Wort. Also seit 2 Jahren oder so hörst du ja das Wort Negerkuss wirklich nicht mal mehr in einem Kontext. Das finde ich schon spannend, dass mir jetzt Leute versuchen zu erklären, ja, das darf man aber wirklich nicht mehr sagen. Also wo ich merke, es könnte vielleicht kippen.
Hatte ich berichtet von der großen Umfrage in Deutschland eigentlich? Hatte ich das dir schon erzählt?
Nein, was? Welche Umfrage? Oh.
Zu diesem Thema hat die Markenartikelindustrie in Deutschland eine groß angelegte Marktforschung gemacht. Also normalerweise, wenn du so eine Marktforschung machst, dann nimmst du 2000 und irgendwas Menschen und die fragst du was, die sind dann so deutscher Durchschnitt und so weiter. Diese Marktforschung hat genau 14.001 Menschen intensiv befragt. Die Thematik war alles, was mit Gendern, also das Thema Gendern, das Thema Vogue, das Thema LGBTQ, das Thema Bodyshaming und wie diese ganzen Themen alle heißen. Die wurden alle dort abgefragt und zwar vor dem Hintergrund, dass Werbeagenturen ja ihren Kunden immer sagen, ja, also in jedem Clip muss unbedingt ein Schwarzer dabei sein, da muss unbedingt jemand dabei sein mit der Behinderung, da muss jemand dabei sein, der ganz dick ist, dann muss jemand dabei sein, der bulimisch ist, dann muss jemand dabei sein, der laktoseinkompetent ist und so weiter und so fort. So, und das sagen die Agenturen. Der Kunde an sich, und besonders dann, wenn es unter unternehmergeführte Unternehmen sind oder inhabergeführte Unternehmen, so heißt es ja, dann sagen die oft, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das, was ihr in unseren Clips da macht, das sind ja gar nicht die Lebenswelten, aus denen meine Kundschaft kommt. Und deswegen haben sie also diese Umfrage in Auftrag gegeben. Das Erschütternde, also nicht für mich, aber für die Menschen, die da so ihr Leben drin finden, das erschütternde Ergebnis sieht wie folgt aus. 0,1% der Deutschen finden sich in irgendeiner dieser Bewegungen wieder oder finden sie positiv. Noch schlimmer finde ich, dass nur 4% der Homosexuellen, nur 4% der Homosexuellen finden sich in der LGBTQ Agenda in dieser ganzen Bewegung wieder. 4%. Das heißt, wir reden hier über einen unfassbaren, wahnwitzigen Hype. Da plärren die Menschen, wenige Menschen, plärren uns Meinung vor, die man glaubt, die respektieren zu müssen, die man glaubt, akzeptieren zu müssen, die man für modern hält. Das ist alles eine ganze Tüte heißer Luft. Da steckt nichts dahinter. Und im Gegenteil, deswegen wird dieses ganze Thema jetzt langsam ausfaden in Deutschland. Im Gegenteil, die Menschen kaufen die Produkte nicht mehr, weil sie sich ja nicht wiederfinden. Wenn ein indisch Abstammender mit einer ganz dicken weißen Frau zusammen zwei chinesische Kinder hat, dann ist das nicht glaubwürdig. Und deswegen kauft man dieses Produkt nicht. Wenn die Menschen plötzlich alle dick sind und ihre Tage haben und das mit uns teilen wollen, dann glaubt man das nicht. Wenn Menschen dick sind übrigens und haben ihren Körper nicht im Griff, glaubt man denen auch nicht, dass sie glücklich sind. Das ist einfach so, weil viele Menschen das kennen, die Übergewicht haben, die sagen, ich bin damit nicht glücklich und so weiter und so fort. Ich finde das eine bahnbrechende Initiative und ich finde das unfassbar spannend und ich bin sehr gespannt, wie die Markenartikelindustrie jetzt jeder für sich reagiert und wann sie diese Spots ändern in Spots, die die Menschen wieder angeht, die es interessieren soll. Es ist eine ganz eindeutige, ganz klare Studie, da sind auch Namen dahinter, Institute, die das, zwei Institute, die das gemacht haben, also auch da haben sie doch auf Unabhängigkeit gesetzt und so weiter, aber veröffentlichen werden die das jetzt nicht, weil sie für sich selber wissen wollten, wie sie reagieren müssen und sie haben aber trotzdem aufgrund der zahlreichen lauten Plärrer, haben sie trotzdem Angst, absurd, aber so ist es, das zu veröffentlichen und das vorzuzeigen.
Interessant.
Übrigens auch in dieser Umfrage ein ganz großes Thema war die Anonymität, weil diese Menschen haben geantwortet, aber sie haben alle sich mehrfach versichern lassen, dass es bloß anonym ist, weil sie so schreckliche Angst haben vor dieser furchtbaren, kleinen, brutalen Minderheit.
Ja, das ist interessant. Und im Umkehrschluss ist das für mich, um mal das Negative zum Positiven zu machen, wenn ich mir überlege, dass ich tatsächlich wirklich ungern, ich manchmal, bei mir geht das alles so dermaßen auf den Sack, dass ich tatsächlich gerne abhauen würde, so bedeutet es mir aber eine diebische Freude, hier zu bleiben und dagegen anzukämpfen. Das, was ich natürlich gut tun kann, noch in meiner Situation, weil ich mit meinen 57 Jahren nicht mehr darauf aus bin, große Karriere zu machen und ein großer Fernsehstar zu werden. Ich arbeite aber sozusagen am Schützengraben der Unterhaltung an der Front und kann da bitterböse sein. Und wir sind ja noch nicht ganz so weit, dass mich ein Team abholt und mich einsperrt. Allerdings rechne ich mit allem.
Also da sage ich dir, da kenne ich Ärzte zum Beispiel, die journalistisch tätig sind in Sachen Corona, deren morgens um 6.30 Uhr die Türen eingetreten werden von einer Sondereinheit und die dann auf dem Boden fixiert werden und ihre Wohnung wird durchsucht. Da ging es tatsächlich nur um Corona. Dann wurde jetzt hier einer Bekannten hier in Hamburg, die sich auch dem Thema Corona und der Aufklärung diesbezüglich gewidmet hat, die wurde jetzt zum zweiten Mal wurde ihre Wohnung durchsucht, weil sie angeblich volksversetzende Tätigkeiten angenommen hat und so weiter.
Aber der Staatsschutz, wir sprechen beide von ja. Nina, ne?
Ja, genau, wir sprechen beide von Nina, richtig. Und da ist es halt so, ich meine, genau, der Comedian, glaube ich, das ist das Tolle, das war ja früher schon so beim Hofnarr, der darf Sachen sagen, die andere nicht sagen dürfen, weil man immer sagt, naja, es ist ja nur der Hofnarr. Da ist, glaube ich, der Bereich Comedian noch ein bisschen geschützter als die Menschen, die tatsächlich ernsthaft probieren, sich, und ich glaube nicht, also es geht mir nicht um, keine Ahnung, Corona-Leugnung und sowas alles, es geht mir um die Aufarbeitung. Ich finde, das Wichtigste dieser Tage wäre, das Thema Corona wissenschaftlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich aufzuarbeiten und sich dem zu stellen und zu sagen, wir haben Entscheidungen gefällt oder andere haben Entscheidungen gefällt. Die waren richtig, die waren falsch. Ich kenne und ich gehöre selbst dazu, ich bin geimpft und bin schockiert über die Wirkung in meinem Körper nach der dritten Impfung gewesen. Ich habe einen Freund, der hat mir gestern, mit dem habe ich gestern getroffen, der hat zwei Herzinfarkte gehabt und hat dann wurde so der Kopf geröntgt und die Adern. Und dann hat er festgestellt, dass der auf der einen Seite, diese eine Hauptzufuhr zum Gehirn, ist die Ader ganz, also an einer Stelle zerrissen sozusagen. Und es geht nur noch ganz wenig Blut durch. Wenn das aufhört, das Blut, dann ist er tot. Jetzt hat der Typ das unfassbare Glück, dass er vor genau 2 Jahren, nämlich Anfang 2020, war der bei einem Neurologen. und hat da schon mal ein Foto von seinem Kopf gemacht, also eins von diesen Fotos, die die Adern zeigen. So. Und da ist die Ader picobello in Ordnung. Jetzt hat er den Neurologen gefragt, weil der Neurologe sagt, naja, das liegt an der Impfung. Dann sagt er, was? Wie, das liegt an der Impfung? Naja, diese Spike-Proteine schädigen die Zellwände und die Adernwände. Und da kann das dann schon passieren. Und sie haben ja nicht, haben sie jetzt durchgehend Kette geraucht 2,5 Jahre, haben sie durchgehend gesoffen und fettes Fleisch gefressen. Also es gibt keinen Grund, dass die Ader nach 2 Jahren so aussieht, wie sie jetzt da aussieht. Keinen anderen Grund. Es kann nur die Impfung gewesen sein. Und der geht jetzt tatsächlich da weiter, weil er endlich mal einen Beleg hat. Ansonsten kriegst du halt keine Belege. Aber ich finde es schon, ich finde es eigentlich am schlimmsten. Ich finde nicht am schlimmsten, dass das nicht jetzt nicht geklärt ist. Ich finde auch nicht am schlimmsten, dass Fehler gemacht worden sind. Ich finde am schlimmsten, dass man sich flächig verweigert, das aufzuarbeiten.
Und ich finde auch im Rückschluss, also wenn man nochmal zurückguckt, was sie unternommen haben gegen Leute, die ihren Unmut äußern wollten. Also, dass man in Hannover mit Zollstöcken durch die Gegend rannt und 1,5 Meter Abstand gemessen hat. Und dass man alte Menschen auf der Straße zusammengeprügelt hat und Leute durch den Park gejagt hat und Schlittenfahrer gejagt hat, die Polizei. Übrigens im Gegensatz zu der Clan-Kriminalität, nennt man das so, Clan-Kriminalität, die ja tatsächlich schon seit Jahren von gewissen Leuten angeprangert wird, die alle ins rechte Lager geschickt werden. Und jetzt heißt es mit mal, die Statistiken, was Verbrechen betrifft, vor allen Dingen Clan-Kriminalität, dass das so hoch geht. Das ist jetzt mit einem Mal, da müssen wir was unternehmen. Da merkst du wieder, dass die Prioritäten in diesem Land völlig falsch gesetzt sind. Also ich glaube, dass da noch nicht mal, naja, in dem Verweigern jetzt der wissenschaftlichen Ergebnisse und der fundierten Erkenntnisse, die mal wirklich das aufzuarbeiten, ich glaube, da steckt System hinter, aber nur, um die Leute zu schützen, die quasi uninformiert oder chaotisch in diese ganzen Dinge gelaufen sind. Weil ich glaube, wenn du 2 Stunden beim Arbeitsamt wartest, dann ist das eben genauso ein Systemfehler, wie eine Impfung zu propagieren, die noch gar nicht durch ist. Oder wie jetzt zum Beispiel alle Länder, die Corona jetzt die Pandemie für beendet erklären, nur wir wieder nicht. Das ist ja auch so ein Systemfehler.
Und es zählt eben, also eigentlich wie damals, deswegen sagte ich das vorhin, es zählt nicht das Volk, der Souverän, die Demokratie, es zählt einzig und allein die Ideologie der Herrschenden und das Moralin, was sie in großen Schlücken genommen haben, das zählt. Und das führt dazu, dass eben auch nicht ich finde nicht schlimm, Fehler zu machen, ich finde schlimm, nicht aufzuarbeiten. Dass es kein Interesse gibt, das aufzuarbeiten. Ich meine, da haben wir ja, wir hatten ja schon das Beispiel mit Herrn Trittin, wenn ich mich recht erinnere, und seiner, von wegen der Abschaltung der Atomkraftwerke. Das andere ist jetzt zum Beispiel diese Journalistin, in Anführungsstrichen, die für die Deutsche Welle und für die Tagesthemen gearbeitet hat und erkannt hat, dass da ein farbiger Erfinder ist, der einen Fernseher erfunden hat, der, während er läuft, das ganze Haus mit Strom versorgt und wenn er ausgeschaltet ist, macht er das auch noch. Und er wurde also unterdrückt von der weißen Herrscherklasse, wurde seine geniale Erfindung unterdrückt und das hat die überall propagiert, das hat es bis in die Tagesschau geschafft. Das zeigt, dass sie so gerne gehabt hätte, dass dieser geniale schwarze Erfinder eben nicht das ist, was er ist, nämlich einfach ein linker Betrüger, ein Abzocker und jemand, der das ausnutzt, die Doofheit, die solche Leute haben. Sie hätte es so gerne gehabt, dass es so gewesen wäre. Aber leider war er eben doch nur ein Betrüger.
Ich hatte übrigens da schon einen sehr lustigen Twitter-Eintrag dazu gelesen. Da hat jemand geschrieben, ich habe gerade eine sensationelle Erfindung gemacht. Man kann Papier von beiden Seiten beschreiben. Aber, aber ich gehöre keiner Minderheit an, sonst würde sich das Fernsehen dafür interessieren. Ja. Interessant ist aber, wenn man noch mal ein paar Jahre zurückspult, Relotius ist überall. Also man denkt ja, man hat jetzt Relotius geopfert beim Stern. Ich glaube, beim Stern war der. Und jetzt und es wird aber genauso weitergemacht. Es wird genauso weitergemacht.
Und es ist eben auch da, sie hat es dann, das muss man jetzt sagen, jetzt kommt das Tollste daran. Da sieht man, wie sich die Zeit verändert hat. Und dann hat diese, in Anführungsstrichen, Journalistin gesagt, ja, es täte ihr leid, sie hätte da nicht richtig recherchiert. Und jetzt kommt's. Dann steht unten drunter, unter ihrem Post, ach wie toll, das ist ja so toll, dass sie die Wahrheit sagt. Das ist ja wirklich großartig. Also ihr gebührt ein großer, großer Respekt. Man kann sich ja mal täuschen, aber sie hat es ist toll, dass sie es eben einfach zugibt. Hallo? Die ist keine Journalistin. Das ist ein einfacher Fuscher. Die hat ein Fuschergehirn. Das ist nicht journalistisch geeignet. Und jetzt wird sie dafür gefeiert, dass sie es zugibt. Genau wie hier unsere Politiker, die irgendwelchen Dreck verbreiten und dann in der Presse Propaganda-Leute sitzen hat, die ihnen, während sie die Fehler machen, schon erklären, warum die Fehler keine Fehler waren, sondern richtig waren. Wie bei Herrn Habeck zum Beispiel, wo es beim Spiegel den Schreiberling gibt, der dann sofort erklärt, dass Herr Habeck, egal was er für einen Quatsch sagt, auf jeden Fall recht hat. Und das auch immer begründet irgendwie. Das ist irre. Das ist wirklich, wir leben in einer irrsinnigen Zeit.
Ja, sind wir auch. Also was, weißt du, wo wir gerade dabei sind? Du bist ja jetzt draußen vor der Tür. Das hört man auch ein bisschen am Ton. Ich hoffe, der Hörer entschuldigt das. Aber das muss jetzt dann mal raus. Wie denkst du denn jetzt, weil das hat mich tatsächlich auch total verunsichert, weil ich ja immer an das Gute glaube im Menschen. Ich bin ja der Meinung, bevor man jetzt unsere Atomkraftwerke vom Netz nimmt, sollte man lieber Claudia Roth vom Netz nehmen, weil die läuft auch nicht rund. Als ich die gesehen habe... Als ich die gesehen habe im Bierzelt mit Ricarda Lang, die übrigens mit fettverkleckertem Kleid ein Interview gibt. Ich bürste mir sogar für einen Podcast ohne Bild meine Haare und die gibt fettverschmiert ein Interview und alles regt sich auf. Die bösen Nazis jammern darüber, lästern darüber. Gut, soll sich anziehen, wie sie will. Dass die alle in diesem Zelt sitzen und mit einem Bier ohne Maske, die das nur predigen und sich an diesen Ort begeben und so teures Bier kaufen und sich da so dermaßen abfeiern. Ich gönne ihnen das, aber ich finde das bedenklich.
Ich sag dir, also das war ja sozusagen der Skandal der letzten Woche. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe ein Bild gepostet von den beiden, wie sie da standen und habe dazu geschrieben, ja, das kennen wir doch. Ich weiß nicht mehr genau, wie mein Satz war. Auf jeden Fall, ne, soll das Volk, wenn es doch kein Brot mehr gibt und kein Gas und keine Wärme mehr und kein Strom, soll das Volk doch in beheizte Zelte gehen und gemütlich Bier trinken und Brezeln essen. Frei nach der französischen Geschichte, wo das französische Herrscherhaus sich gewundert hat darüber, warum der Franzose sich so aufregt, dass es kein Brot gibt, dann soll er doch Kuchen essen. Das war also der Vorschlag damals. Genau. Und das ist, machen die genauso, nur das Irrsinnige an der Geschichte ist ja, sie sind sich keiner Schuld bewusst. Sie haben 0,000 Gedanken vorher, dabei oder danach, dass das vielleicht kein gutes Beispiel ist. Es interessiert sie überhaupt nicht. 0,0, was andere darüber denken. Und im Gegenteil, sie posten es ja wie Frau Roth auf ihrer eigenen Seite. Und jetzt komme ich zu meinem Post, den ich dazu gemacht habe. Weißt du, was da jemand drunter geschrieben hat? Da hat jemand ganz automatisch drunter geschrieben, das ist ein Fake-Foto. Dann habe ich gefragt, wie kommst du denn darauf, dass das ein Fake-Foto ist? Dann schreibt er, ja, es ist ein Fake-Foto. Dann habe ich das Originalfoto von Claudia Roths Seite, also das war auf Claudia Roths Seite und Claudia Roth selber hat das mit einem Kommentar dazu, habe ich das hingepostet. Daraufhin hat er alles gelöscht.
Das ist ja auch typisch.
Das sind Menschen, also da sitzt einer draußen, der sieht das und dann schreibt er sofort, es ist ein Fake, ohne es jemals irgendwie zu prüfen, null, schreibt es hin und dann kommt es raus und er steht als völliger Depp da vor der gesamten Community und dann löscht das einfach und das war's. Das ist irre, das ist wirklich, sie haben... Es ist also die Moral, die Werte und so die Grundwerte des Zusammenlebens sind außer Kontrolle. Ich schwör's dir.
Ja, das ist tatsächlich so. Und dabei ist es dann eben total spannend, dass wir uns immer noch über Begriffe unterhalten, die wir eben nicht sagen sollen, weil wir dann angeblich irgendjemanden verletzen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verzweifle an diesem Umstand, dass die anscheinend wirklich sich keiner Schuld bewusst sind. Sie sind ja nicht schuldig, wenn sie ins Bierzelt gehen. Sie können da ja hingehen. Nein, aber ich würde es halt nicht machen.
Aber pass auf, aber wenn du auf dem Weg zum Bierzelt in der Bahn bist und wirst verhaftet, wenn du keine Maske trägst, weil du mit 30 Leuten in der Bahn keine Maske trägst, und gehst dann mit 12.000 Leuten ins Bierzelt und darfst da rumfeiern. Wo ist da der gesunde Menschenverstand? Wo ist die Relation? Wo ist überhaupt irgendwo der Respekt vor Volk, Menschen, Leuten vor allem?
Das bringt es auf den Punkt. Und das ist, was einem tatsächlich Angst macht. Immer wenn man an das Gute glaubt, wenn man glaubt, wird schon alles werden, es wird alles aufgebauscht und man sieht das vielleicht so negativ, immer dann passiert wieder sowas, wo man denkt, es ist eine Horde von arroganten, abgehobenen Schnöseln.
Und ich weiß, was ich glaube. Ich glaube auch, das ist das Ergebnis Meine, wir haben ja, also meine Generation, ne, hat ja, ich hab fünfmal die Nazi-Geschichte in der Schule durchgenommen. In verschiedenen Fächern, in Religion, Gemeinschaftskunde, Politik, wie es immer hieß. Uns ist das von vorne bis hinten eingetrichtert worden, was damals passiert ist, wie es dazu kommen konnte. Und wir haben uns alle immer gefragt, warum, wieso, das kann doch nicht sein, dass das keiner gemerkt hat. Und die sind ja ähnlich aufgewachsen und haben ähnliche Reflexe im Kopf irgendwie. Und ich glaube nur, bei denen hat das dazu geführt, dass sie nur eins wollen. Wir wollen unbedingt bessere Menschen sein. Wir wollen niemals nie so deutsch sein. Wir wollen ganz anders sein und besser. Wir wollen die Welt retten. Und wir wollen nicht die Welt bekriegen, wir wollen sie retten. Und aus diesem wahnwitzigen, aus diesem irrsinnigen Gedanken, die vielleicht kommen von dieser immer mit sich rumgetragenen Schuld und auch der Lust daran, dieser Schuld nachzugeben und sich schuldig zu fühlen und dann Besseres zu tun, weil man ja so schuldig ist, entsteht so ein völlig wahnwitziges, wirres Gewirr, und dass sie unbedingt alles retten wollen und alles andere ausblenden. Das ist ja, also alleine, dass du auf die Idee kommst, dass du 30 Millionen spenden kannst an irgendeinen afrikanischen Staat, egal warum, wenn du selber pleite bist. Wie geht das? Wie kannst du 350 Millionen an die Ukraine geben, wenn du selber keine Kohle hast, wenn deine eigenen Leute fehlen? Wie kann man versprechen, dass man die Welt rettet, wenn man selber im Arsch ist? Das geht nicht. Ich kann ja jetzt nicht losgehen und kann dem Roten Kreuz 3 Millionen spenden, wenn ich selber pleite bin. Das geht einfach nicht.
Das passt zu dieser verschobenen, total verkorksten Moralvorstellung. Und ein Teil macht so weiter. Ein Teil macht die ganze Zeit weiter und tut so, als wenn nichts passieren würde. Ja. Und ich glaube, um da mal vielleicht dem Grenzenlosen, was da eine Grenze zu ziehen, ich weiß noch nicht genau, wenn man das immer vergleicht mit Nazi-Deutschland und so, das ist ja in einer Katastrophe geendet. Ich glaube, ich hoffe immer noch, dass es nicht in einer Katastrophe endet oder zumindest nicht in einer, so wie wir es damals gehabt haben, aber dass dieses Land ziemlich fertig hat und dass wir da, glaube ich, nicht rauskommen, das ist wohl unbestritten.
Also ich glaube, dass diese Mentalität und diese Politiker, dass die implodieren werden, und nicht explodieren, und zwar, dass sie sich selber zerlegen, weil sie unglaublich dumm sind und weil sie unglaublich fahrlässig sind und weil sie unglaublich größenwahnsinnig sind. Ich glaube, sie werden sich selber zerlegen. Ich glaube, dass sie Deutschland teilruinieren werden und ich hoffe, dass sie danach auf die nächsten 50 Jahre einfach unwählbar sind. Fertig. Ich finde auch, muss man auch sagen, was so heute so selbstverständlich ist. Ne? Ich habe neulich was gepostet, das hat jemand geliked, den ich gar nicht kenne. Und dann hat mir jemand anders geschrieben, da hat jemand was geliked, der ist bei der AfD. Der hat deine Sachen geliked.
Oh, Kontakt.
Und da hat mich gesagt, woher soll ich das wissen? Und aus dem Interesse auch nicht. Und was hat er mit der AfD? Ja, der hat auch AfD-Sachen geliked. Ich sag, das interessiert mich nicht. Das kannst du doch nicht sagen. Warum kannst du was sagen? Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, das Framing, das absolut, absolut verwerfenswürdige, total undemokratisches Framing der AfD, ist ja auch so ein Thema, worüber man auch nicht sprechen darf. Die Wahrheit ist, ich kann es ja nicht ändern. Ich bin auch kein Fan der Partei. Ich bin vor allem von vielen Menschen da kein Fan. Ich halte trotzdem es für okay zu sagen, Frau Weidel hat eine gute Rede gehalten, weil das hat sie nämlich, genau wie Sarah Wagenknecht eine gute Rede gehalten hat, im Gegensatz zu vielen anderen, die gerade in der Regierung sind. Und das sage ich dann auch. Aber ich bin natürlich, ich habe mit der AfD gar nichts zu tun. Aber es ist eine demokratisch gewählte Partei im Spektrum des, im demokratischen Spektrum unseres Landes. Wir haben kein Recht, die auszugrenzen. Und es ist unverschämt, wenn da von denen jemand redet, den Saal zu verlassen. Das hat was zu tun mit Respektlosigkeit. Und ich glaube, genau sowas führt dazu, dass du dich selber ins Abseits stellst. Wenn du andere ins Abseits stellst in diesem Land, da solltest du gelernt haben aus der Vergangenheit, dann stehst du irgendwann selber im Abseits. Und das ist meine große Hoffnung.
Ja. Ja, dann, wir haben ja jetzt schon ein bisschen geredet. Und du sitzt da draußen vor einem wunderschönen Baum übrigens jetzt gerade. Du hast gerade einen grünen Heiligenschein.
Nein, ich sehe ein bisschen aus wie Jimi Hendrix.
Ja, Tim. Aber die Öko-Version.
Ja, ich stelle dich jetzt einfach wieder in die Schlange.
Stell dich wieder in die Schlange. Ja. Ja, und pass mal auf, als Buchtipp nimmst du dann eine Broschüre mit, die wir beim nächsten Mal besprechen.
Ja.
Und als Essenstipp, guck doch mal, was es da so im Automaten gibt.
Ich werde das recherchieren und werde das nächste Mal mitbringen.
Bitte keinen Corny-Riegel, den bitte nicht.
Gut. Nein, Corny ist von der Liste runter. Der wird ausgegrenzt, der Corny.
Ja, und weißt du womit? Mit Recht.
Mit Recht.
Ja, sehr schön. Also ich danke dir auch und stell dich da wieder in die Reihe.
Das mache ich. Ich gehe in die Reihe, zurück ins Glied.
Ja, alles Liebe dir.
Tschüss. Ja, auch. Hallo, hallo. Ich muss dir sagen, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe zum Thema Arbeitsamt. Ich bin reingegangen. Dann war keine Schlange mehr da. Ich stand die ganze Zeit in der Schlange. Keine Schlange mehr da. Dann bin ich zu einem Schalter gekommen. Da saß eine unglaublich freundliche Frau. Und keine 10 Minuten später bin ich wieder raus. Ich bin total beseelt und glücklich. Und ich glaube, der Grund war, dass ich annahm, dass es um 14 Uhr losgeht, aber es geht erst um 15 Uhr los. Insofern entsprach das, was ich gesagt habe, anscheinend nicht der Wahrheit. Und genau wie diese Frau, die farbige Erfinder fälschlicherweise feiert, kann ich mich auch entschuldigen und möchte das sofort zurücknehmen. Das Arbeitsamt war top organisiert. So sieht's aus.
Das war der Podcast für diese Woche. Weiterhin werden wir natürlich daran arbeiten, dass das Ganze noch regelmäßiger kommt, noch sauberer wird. In diesem Fall haben wir Boris ja nun vor dem Arbeitsamt erwischt. Das entschuldigt die Tonqualität. Eine Buchempfehlung habe ich auch. Die Wahrheit ist der Feind, warum Russland so anders ist, von Guline Atay. Das ist ein Sternbestseller. Sie ist eine der besten Kennerinnen Russlands und sie erklärt, warum Russland die globale Ordnung offen herausfordert. In einer Zeit, in der die Fortdauer eben dieser Ordnung ungewiss ist. Das wäre mein Buchtipp. Das ist zumindest das Buch, was ich momentan lese. Und es ist schwierig, aber es bringt einen doch immer ein kleines Stückchen weiter im Verständnis um das ganze Chaos um uns herum. Wenn ihr euch fragt, was ich dabei esse, kann ich euch sagen, Ziegler Käsetaler, das sind sehr leckere Waffeln mit Käse und Kümmel. Hauchdünnes, feines Käsegebäck, das Original aus Ungarn, passt perfekt zu Wein und Käse und auch zum Schnippeln eines Podcasts, was ich ja immer hier tue, liebe Zuhörer. 2,29 kostet das Zeug bei Edeka. Die Links zu diesen Dingen findet ihr wie immer unten im Klappentext oder wie immer man das nennt. Des Weiteren habe ich ja noch einen kleinen zusätzlichen Abspann da hinten hintergehängt, der euch sagt, dass Boris ja im Arbeitsamt nun doch schneller vorankam als gedacht. Das bringt doch Hoffnung für die Zukunft. Vielleicht geht ja hier auch in diesem Land manches schneller und besser, als wir alle glauben. Die Buchempfehlung von Boris Brandt ist auch heute noch reingeflattert eben. Die habe ich nochmal angefordert. Er hat gesagt, ich kann mir aussuchen, welches Buch. Es waren zwei. Ich habe aber schon entschlossen. Und zwar das Buch Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert. Erstens ist Vince Ebert ein kluger Mann. Zweitens ist Vince Ebert ein fantastischer Kollege, Comedian, Schriftsteller und Physiker, Moderator. Eigenartigerweise seine Sendung, da sagt er mir so etwas, manchmal so, ach, wie sagt man, so zeitkritische so Themen anders beleuchtet, als es üblich ist, hat er sein Format im Fernsehen auch verloren. Da gibt es eins, was nicht mehr weitergesendet wird. Da gab es ein Forschungsformat und das könnt ihr selber googeln. Ich gucke nachher mal nach, vielleicht finde ich es und setze es unten rein. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Vince Ebert, Lichtblick statt Blackout. Ja, ansonsten im Automaten gab es wohl nichts beim Arbeitsamt. Boris hat mir nichts zu essen mitgeschickt, obwohl ich mir sicher bin, dass dieser Mann sich gut und gesund ernährt. Ganz im Gegenteil zu mir. Herzliche Grüße von Aida Bella. Ich sende euch alles Liebe und freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss, euer Kay.